Herzlich willkommen zu Notsan Unplugged.
Wir nehmen euch mit zwischen Rettungsdienst, Erste Hilfe und Alltag.
112% echt.
So, da sind wir wieder.
Hallo.
Willst du nichts sagen
heute? Doch, ich bin auch dabei.
Heute haben wir wieder einen Gast. Und zwar haben wir heute eine Tierärztin da, um über den Wal Timmy zu sprechen.
Passend zum Thema.
Das ist cool. Nee, Spaß. Wir haben eine Freundin und eine Kollegin eingeladen, weil sie ist praktischerweise Tierärztin und Rettungssanitäterin. Das heißt, wir haben hier zweifache Kompetenz und wollen heute mal mit ihr sprechen. Magst du dich selbst noch mal kurz vorstellen?
Ja, sehr gerne. Vielen Dank erstmal. Also ich bin die Mandy und bin einerseits Tierärztin, arbeite bei der Kreisverwaltung und andererseits arbeite ich eben auf der Rettungswache Hasloch mit Franzi und Luca zusammen.
Ja, Gott sei Dank, ne?
Mhm. Ja, Mandy, du bist ja jetzt Rettungssanitäterin und Tierärztin. Wie kommt die Konstellation zustande? Wie kamst du da drauf? Wie war dieser Werdegang?
Ja, also Tierärztin wollte ich schon, seit ich ein kleines Kind bin, werden. Das stand also schon im Kindergarten fest. Aber dafür muss man ja in der Schule relativ gutes Abi haben. Und ich war zwar in der Schule nicht schlecht, aber halt nicht so gut, um direkt den Studienplatz zu kriegen. Und dementsprechend stand ich dann da, habe eine Absage für den Studienplatz kassiert und mir dann überlegt, okay, was mache ich denn? Und dann hat mir eine gute Freundin den Tipp gegeben, naja, mach doch FSJ. Dann war ich erstmal so, FSJ, was ist das? Freiwilliges Soziales Jahr. Und ja, so bin ich dann in den Rettungsdienst gekommen und habe dann während des Studiums mir quasi somit das Studium finanziert, indem ich einfach im Rettungsdienst gearbeitet habe und bin dabei hängen geblieben, weil einfach da ja viele coole Menschen sind.
Ich wollte gerade sagen, so ein Klassiker, so hängen geblieben halt einfach.
Genau, richtig.
Aber wie lange bist du da jetzt schon im Rettungsdienst dann? Wie viele Jahre?
Das sind jetzt 20 Jahre.
Boah, ist schon lang, ne?
Ja, und ich weiß aber auch noch genau, mein erster Dienst 2023 als Notfallsanitäter auf einer neuen Wache, in einem neuen Einsatzgebiet, war Gott sei Dank mit dem Mandy. Und die Mandy kannte sich aus. Ich war super glücklich.
Ja, stimmt. Dann ist gut, wenn man jemand Erfahrenen an der Seite hat.
Ja.
Aber Tierärztin ist, glaube ich, auch ein schöner Beruf, ne? Also, wenn man Tiere mag, auch schwierig so, weil man sieht ja Tiere oft dann auch leiden und verletzte Tiere. Aber wie lange muss man denn dafür studieren überhaupt?
Also die Regelstudienzeit sind 11 Semester, also 5,5 Jahre. Und ja, das Studium ist natürlich sehr theorielastig. Also man sollte es mögen, viele Dinge auswendig zu lernen.
Mhm.
Aber es gibt dann eben im praktischen Jahr dann die Möglichkeit, wirklich in verschiedenen Kliniken zu arbeiten, um einfach da dann die echten Fähigkeiten und Fertigkeiten als Tierarzt sich anzueignen. Und das ist dann der Bereich, wo man sich dann ja endlich austoben kann und weg von den Büchern kommt.
Cool. Und wie lange bist du jetzt schon Tierärztin?
Jetzt habe ich approbiert im Jahr 2013. Ja.
Hm.
Krass, auch schon lange her.
Mhm. Krass.
Schön.
Ja.
Ja, die Zeit fliegt halt aber auch, ne?
Ja, die rennt einfach. Man wird nicht jünger.
Ich dachte, wie lange will das noch?
Was ist denn so die Erstmaßnahme, die man nach so einem Tierbiss machen kann? Oder was soll man da dann selbst erstmal machen?
Also das A und O ist natürlich, weil es eine ganz normale Wunde ist, dass man die Wunde reinigt und desinfiziert und dann weiterhin beobachtet. Und wenn man sich einfach unsicher ist, dann sollte man auf jeden Fall zu seinem Hausarzt gehen, um einfach gucken zu lassen. Das gilt insbesondere bei Hundebissen, wo wir später noch drauf eingehen, warum die gefährlich sind, und bei den Katzenbissen. Und wenn man weiß, dass da ein Gifttier mit im Spiel ist, dann sollte man auch wiederum auf jeden Fall in die Klinik gehen, um da einfach abzuklären, ob da jetzt wirklich irgendwelches Gift einen weiter schädigen könnte.
Das heißt, man muss nicht immer direkt nach dem Biss pauschal die 112 anrufen?
Nein, auf jeden Fall nicht.
Und welche Art von Tierbiss hast du schon so jetzt erlebt? Welche Tiere sind so das Häufigste, was würdest du sagen?
Also tatsächlich sind die Hunde und die Katzenbisse die häufigsten, einfach weil wir da natürlich extrem viele Tiere in den Haushalten haben und es da sowohl zu irgendwelchen aggressiven Verhalten kommen kann, wo die Tiere zubeißen, aber viel häufiger ist auch einfach im Spiel, dass dann irgendwelche kleineren Schnappverletzungen oder auch Kratzer oder sowas entstehen, die dann eben aber in der Regel keiner ärztlichen Abklärung bedürfen.
Mhm. Also eben hast du schon mal das Infektionsrisiko angesprochen kurz. Kannst du vielleicht mal kurz und knapp sagen, warum sind Tierbisse so infektionsgefährlich und Sind die jetzt schlimmer als Menschenbisse zum Beispiel? Oder?
Ich habe auch mal gehört, Menschenbisse wären auch dramatisch.
Genau, also grundsätzlich sind natürlich alle Bisswunden deswegen gefährlich, weil sie einfach Keime in das Gewebe reinbringen können. Wir Menschen haben halt natürlich gegen unsere eigenen Keime in der Regel eine ganz gute Immunantwort und dementsprechend können die sich entzünden, aber die Gefährlichkeit ist einfach deutlich geringer. Mhm. Währenddessen Hund und Katze einfach eine ganz andere Bakterienflora in der Maulschleimhaut haben, was dann eben die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass es zu Infektionen kommt. Und gerade bei der Katze ist es auch die Zahnform, die die Problematik mit sich bringt. Die haben sehr kleine, spitze Zähne und dadurch werden die Keime also tief in die Wunde rein injiziert. Mhm. Von oben heraus betrachtet sieht das gar nicht so schlimm aus. Dann denkt man, oh ja, guck mal, es heilt ja schon wieder gut. Aber tief in der Wunde vermehren sich die Keime. Es sind auch sogenannte anaerobe Keime, also Keime, die ohne Sauerstoff auskommen und sich vermehren können. Und da hat man einfach dann eine enorme Infektionsgefahr. Und vor allem verbreitet sich das dann auch gerne entlang der Knochen und Sehne, wenn so eine Bisse in die Hand gehen. Und das ist dann immer ein Notfall. Und da sollte man auch definitiv eigentlich nicht nur zum Hausarzt gehen, weil die häufig die Gefahr unterschätzen, sondern vielleicht wirklich direkt in die Klinik, damit sowas auch operativ versorgt werden kann.
Also ich muss sagen, so Katzenbisse sehen wir auch relativ häufig im Rettungsdienst, würde ich sagen. Vor allem, wenn die dann schon ein Stück weit entzündet sind und dann vielleicht auch eine Sepsis werden. Ne? Ja. Also die werden echt oft unterschätzt. Dann wartet man mal übers Wochenende und auf einmal ist man sonntags dann schon Vigilanz gemindert und schlittert so Richtung Sepsis.
Ja, wenn man jetzt in die Klinik geht, wäre das dann eher so, dass man das dann mit Antibiotika behandelt oder wirklich, so wie du gesagt hast, jetzt operativ dann dort teilweise Gewebe rausschneiden muss?
Also meistens macht man wirklich beides. Es muss einerseits eine komplette Grundreinigung, Wundreinigung erfolgen. Das muss einfach schon chirurgisch die Wunde eröffnet werden und gut gespült werden. Und es wird aber auch immer eine Antibiose gegeben. Entweder halt dann klassisch IV, wenn man also wirklich dann ein paar Tage in der Klinik aufgenommen wird, oder dann eben oral, dass man dann wirklich über 7-14 Tage ein potentes, gut wirksames Antibiotikum nehmen muss und da wiederum muss auf ein Antibiogramm auch noch erfolgen, dass man einfach wirklich weiß, welcher Erreger ist jetzt hier im Spiel, damit dann auch das Antibiotikum gut wirken kann.
Ja, interessant. Wie sieht es jetzt eigentlich aus mit Tollwut? Ist es noch ein Ding hier in Deutschland, in unserer Region, oder ist es immer phasenweise? Was kannst du dazu irgendwas sagen?
Also wir selber in Deutschland sind weiterhin tollwutfrei, was die sogenannte terrestrische Tollwut angeht, also Tollwut, die bei Füchsen, Hunden, Katzen vorkommt. Wir haben aber zum einen die Fledermaus-Tollwut, das heißt, im Umgang mit Fledermäusen sollte man auch wirklich vorsichtig sein, wenn man solche Tiere findet und die immer nur mit Handschuhen anziehen. Und wir hatten jetzt ja gerade zu Jahresbeginn den Fall von einem Hund, der aus dem Ausland importiert wurde und an Tollwut erkrankt war.
Deswegen haben wir unseren Kater auch impfen lassen, dann,
genau,
weil es Empfehlung war.
Und das ist also sehr wichtig, dass wenn man vom Hund gebissen wird, dass man da den Hundehalter einfach wirklich fragt, ob dieser Hund regelmäßig gegen Tollwut geimpft ist. Weil es, wenn es halt ein Auslandshund ist, einfach eine potenzielle Gefahr darstellen kann. Und wenn ich rechtzeitig dagegen aktiv immunisiere, dann kann ich eben mich als Mensch davor noch schützen. Und auch wenn das Risiko gering ist, dass ich mich damit anstecke, würde ich einfach überhaupt keine Zeit verlieren und lieber mich immunisieren lassen, weil wenn ich es halt mal habe, dann ist es so nahezu 100% tödlich.
Ja, was ist dann eigentlich? Was passiert da, wenn man Tollwut hat?
Das Gemeine ist, man erkennt es, die sicheren Symptome erst sehr spät, weil das, die Anfangszeit zeichnet sich einfach durch allgemeine unspezifische Symptome aus, Mattigkeit, Fieber, Abgeschlagenheit. Und erst im Laufe der nächsten Tage kommt es dann zu den neurologischen Symptomen und dieser klassischen wilden Wut, wie man es bezeichnet. Also wo dann auch die Leute vermehrt speicheln, Schaum vom Mund haben und auch zu Krämpfen neigen. Und der Tod tritt dann letzten Endes ein, wenn die komplette Muskulatur irgendwann betroffen ist und zu einer schlaffen Muskellähmung kommt.
Mhm. Okay, krass. Ja, Tollwut habe ich jetzt Gott sei Dank auch noch nicht.
Noch eine Cut? Schön, dass nicht du noch da bist. Das lassen wir drin. Nee. Ist schön, dass du noch da bist, ja.
Vielleicht habe ich auch tolle Wut, du
weißt. Ja, krass, das hat man, glaube ich, aber auch so nicht auf dem Schirm. Das ist ja wirklich das ganze Nervensystem.
Ist das jetzt wirklich drin?
Ja.
Nein!
Ja. Dass das ganze Nervensystem so blank macht, das habe ich so nicht mehr auf dem Schirm gehabt.
Ja, dass man wirklich daran stirbt, dass dann irgendwann die Atmung gelähmt ist, ne? Das ist schon krass.
Ja, also es ist einfach eine unterschätzte Gefahr und deswegen appellieren wir auch immer daran oder darauf, dass die Menschen ihre Tiere entsprechend impfen lassen, also Hund und Katze, weil, wie gesagt, dieser Fall aus dem Rhein-Pfalz-Kreis hat halt wieder gezeigt, das ist nicht ausgeschlossen, dass aus Osteuropa insbesondere entsprechende Tiere mit Tollwut eingeführt werden. Und stimmt, da sollte man einfach aufpassen.
Aber die Ansteckung ist jetzt nicht 1:1. Das heißt, mein Hund hat es und ich kriege das dann. Ach, das muss nicht sein. Ach, wenn ich selbst nicht immunisiert bin.
Also die Ansteckung erfolgt zwingend über Körperflüssigkeiten, also klassisch über Bisswunden oder eben vielleicht auch Speichel. Rein
man
theoretisch.
Den Hund küsst.
Ich hatte gerade an andere Sachen gedacht.
Rein theoretisch auch über Kot und Urin, aber das ist dann schon alles sehr weit hergeholt. Also der Klassiker ist wirklich die Bissverletzung.
Okay, dann noch ein ganz kurzes Thema auch wegen Impfung, Tetanus. Brauche ich auch unbedingt dann nach einem Tierbiss?
Also eigentlich jetzt nicht explizit nach einem Tierbiss, da sind ja dann eher die Keime, die so klassisch bei der Gartenarbeit in die Wunde gelangen können, deutlich gefährlicher für Tetanusinfektionen. Nichtsdestotrotz sollte man es natürlich einfach abklären lassen, aber deswegen ja der Rat, auch bei kleinen Verletzungen einfach die Wunde beobachten, gucken und wenn Entzündungszeichen auftreten, dann entsprechend nochmal beim Hausarzt vorstellig werden. Mhm. Bei tieferen Wunden eben von vornherein einmal den Arzt drauf gucken lassen und dann kann der entscheiden, ob da irgendwelche weitergehenden Maßnahmen wie Antibiotikum oder Tetanusimpfung oder sonst wie notwendig sind.
Mhm. Hast du irgendwie Tipps und Tricks, die du als Tierärztin und Rettungssanitäterin an Ersthelfer und Einsatzkräfte weitergeben kannst, gerade im Umgang zu Tieren von Patienten und Angehörigen?
Also was man, glaube ich, immer beherzigen sollte, ist, dass man gerade bei Hunden die Leute einfach bittet, diese Tiere wegzusperren. Weil die Tiere haben natürlich eine Bindung zu Herrchen und Frauchen und es ist sowieso eine aufgeregte Situation. Das überträgt sich auf die Tiere und dann sind die gestresst. Und einige neigen dazu, wenn man dann eben sich dem Patienten nähert, dass dann der Hund entsprechend dann doch anfängt zu knurren oder vielleicht auch mal zu schnappen. Und den ganzen Ärger oder den Problemen kann man eben vorbeugen, indem man einfach sagt, bitte sperren Sie das Tier weg.
Vor allem auch die kleinen Hunde, ne?
Genau, ja, es wird häufig unterschätzt. Die Kleinen sind die, die in der Regel auch draußen beim Gassigang ja lieber mal schnell hochgenommen werden und dadurch einfach wissen, okay, Frauchen, Herrchen beschützt mich. Umgekehrt wollen sie dann aber natürlich auch ihre Besitzer beschützen. Mhm. Und dann hängt auf einmal der Hund an der Warte. Das ist auch bei so einem kleinen Dackel jetzt nicht so angenehm. Und deswegen würde ich da immer den Tipp geben, okay, bitte sperren Sie ihn weg. Katzen sind in der Regel unproblematisch. Die sind von der ganzen Situation und dem Stress meistens so überfordert, dass die von sich aus das Weite suchen.
Ich hatte auch noch nie Probleme mit Katzen im Einsatz. Mhm. Ne? Eher interessierte Katzen, die sich angeschmust haben auf einmal. Aber genau. Nie aggressiv oder so.
Nee. Und bei anderen Tieren muss man einfach gucken. Also manchmal kann es ja vorkommen, dass man in irgendwelche Wohnungen reinkommt, wo dann der Vogel frei rumfliegt. Da geht jetzt erstmal von dem Tier wahrscheinlich selber weniger die Gefahr aus, sondern da muss man dann halt gucken, dass man so ein bisschen versucht, den Patienten zu beruhigen und auf seine Bedürfnisse achtet, damit eben, wenn der Vogel frei im Wohnzimmer fliegt, nicht auf einmal, weil die Tür offen steht, entfliegt. Weil dann hat halt der Patient nicht mehr seine Gesundheit im Fokus, sondern denkt jetzt, oh mein Gott, der Vogel ist weg.
Das erinnert mich gerade so an einen Einsatz, das war so lustig, mit einem Kollegen. Damals war ich noch Rettungssanitäterin, das war so lustig. Die hatten auch mehrere Vögel. Ich glaube, es waren 5 Vögel, die frei geflogen sind. Und mein Kollege liegt so einen Zugang und so, und auf seiner Schulter landet ein Vogel, auf seinem Kopf landet ein Vogel. Das war so gut. Ja, habe ich auch noch nie erlebt. Auch so bis danach nie wieder gesehen, sowas. Das war schon verrückt.
Ja, wobei man, das ist tatsächlich eine gute Überleitung, weil da muss man dann doch wiederum auch ein bisschen drauf achten. Es gibt ja die sogenannte Psittakose, also auch wieder ein Virus, was bei Vögeln vorkommt und was eben auch Menschen befallen kann. Dann nennt sich das Ganze Ornithose und kann eben wirklich zu Lungenerkrankungen führen. Ist jetzt auch nicht total wahrscheinlich, aber gerade wenn es dann doch mehrere Vögel sind und die Haltung oder die Wohnung vielleicht jetzt auch nicht die sauberste ist, sollte man da aufpassen und einfach von sich aus gleich eine FFP2-Maske aufziehen. Dann hat man schon sämtliches Risiko für sich ausgemerzt und der Patient muss halt ja sowieso in seiner Wohnung so leben, wie er es eben möchte.
Ja, krass, stimmt.
Das heißt, es wird sich dann eher so über die Atemwege dann übertragen von den Vögeln.
Genau, also das sind dann häufig diese Federstäube, der Vogelsamt, der dann so diese Viren beinhaltet. Und wenn das halt aufgewirbelt wird oder der Vogel halt wirklich direkt auf meiner Schulter, meinem Kopf landet, dann kann ich da natürlich das einatmen und mich da unter Umständen infizieren.
Ja, klar.
Ist es danach wieder so infektsymptomatisch dann von beim Mensch?
Also es ist eigentlich eine mehr oder weniger Lungenentzündung mit speziellen Erregern. Manchmal kann es auch gepaart sein mit irgendwelchen Pilzinfektionen, aber das sind dann schon wieder Sonderfälle, wo man in der Regel dann auch mit immunsupprimierten Menschen oder bei immunsupprimierten Menschen mitrechnen muss. Also jetzt ich als Ersthelfer oder Einsatzkraft bin ja wahrscheinlich nicht der Mensch, der jetzt entsprechend schwanger oder besonders jung oder immunsupprimiert
Hoffentlich
ist.
nicht, ja.
Genau.
Jetzt habe ich noch ein kleines Fallbeispiel vorbereitet. Nee, also wenn jetzt zum Beispiel ein Ersthelfer vor Ort ist quasi und da liegt ein Betroffener bewusstlos am Boden, nebendran steht der Hund und knurrt schon. Also klar, Eigenschutz, ne, auf jeden Fall steht immer an erster Stelle, aber wenn ich jetzt doch entscheide, irgendwie möchte ich da vorgehen, hast du da noch irgendwie Tipps, wie jetzt am besten das Vorgehen wäre?
Ist halt natürlich sehr einzelfallbezogen. Also der Eigenschutz steht immer an erster Stelle. Im Zweifelsfall muss ich halt die Polizei rufen. Die haben Mittel und Wege, um so einen gefährlichen Hund, wenn er jetzt eben seinen am Boden liegenden Besitzer wirklich massiv beschützt, dann auch mit Hundeschlinge oder sonstigen einfach ja einfangen zu können, so ohne dass er jemandem wirklich gefährlich wird. Man kann natürlich erstmal versuchen, beruhigend auf das Tier einzugehen, sich auch, wenn man sich zutraut, je nachdem, hängt halt davon ab, wie der Hund sich verhält, auch wieder Augenkontakt herstellen, also sich hinknien, einfach dem Hund dadurch so signalisieren, okay, ich gucke nicht von oben herab auf dich runter und bin eine Bedrohung für dich, sondern ich will mit dir kommunizieren. Gleichzeitig ist ja bei Hunden aber auch dieser direkte Blickkontakt immer so ein bisschen schwierig. Also das heißt, man sollte versuchen, von der Seite dann auf das Tier immer mal kurz zu gucken. Wenn man natürlich zufälligerweise irgendwas zu essen dabei hat, kann man es probieren. Es gibt ja genug Hunderassen, die sehr, sehr gerne fressen. Labrador, Beagle und so weiter. Die lassen sich wahrscheinlich gut mit essbaren Sachen ablenken und dann kann man damit so ein bisschen das Vertrauen gewinnen. Wenn man wiederum irgendwelche Gegenstände hat, sei es jetzt den Einsatzrucksack oder sowas, kann man auch versuchen, den vorsichtig vor sich her zu schieben. Also auch nicht von oben, weil dann ist es ja auch wieder eine Bedrohung, aber vor sich her zu schieben, um einfach zu gucken, okay, wenn sich das Ganze nähert, geht der Hund dann auf mich zu und will beißen, dann beißt er in erster Linie erstmal den Rucksack. Ja, das sind jetzt mal so die Tipps, aber wie gesagt, man muss einfach auch wirklich gucken, wie das Tier sich verhält und im Zweifelsfall muss man dann auch, wenn man den am Boden liegenden Menschen helfen will, halt erstmal seine eigene Sicherheit berücksichtigen.
Richtig, ja.
Ich könnte aber rein hypothetisch, du hast jetzt von dem Rucksack gesprochen, so als Schutzschild, rein hypothetisch könnte ich da auch meinen Kollegen nehmen oder meine Kollegin?
Wenn man nicht mehr so gern als Team zusammenarbeiten möchte, kann man das natürlich machen, ja.
Und als Ersthelfer hast du leider oft keinen dabei, ne?
Ja, das ist richtig.
Gab es jetzt auch schon irgendeine gefährliche Situation, die du mit so Tiere hattest?
Also im Rettungsdienst noch nicht, aber in meinem Job als Amtstierärztin hatten wir schon ein, zweimal gefährliche Situationen, auch gerade mit den vorhin angesprochenen Gifttieren. Da sind wir also in eine Wohnung rein, wo wir wussten, dass da entsprechend Terrarientiere gehalten werden. Das stellte sich dann heraus, dass es Schlangen waren. Da waren zum Glück alle Terrarien zu, aber in den Terrarien wurden eben sehr, sehr giftige Schlangen gehalten, unter anderem Inlandstaipane, die nur in Australien vorkommen.
Oha.
Genau, also wenn man von denen gebissen wird, dann braucht man sich eigentlich keine Sorgen mehr machen. Dann hier in Deutschland, glaube ich, hat man keine Möglichkeit, so schnell an irgendwelche Antiseren dran zu kommen. Es gibt welche natürlich, aber es ist einfach super selten. Also würde ich einfach als Tipp auch immer sagen, wenn man irgendwo in eine Wohnung reinkommt, dann wirklich sich mal umschauen und gucken, okay, sind da Terrarien, sind die zu? Wenn giftige Tiere drin gehalten werden, sollte eigentlich immer ein Schloss davor sein, also dass dieses Terrarium wirklich abgeschlossen ist, nicht nur mit diesen Schiebescheiben also verschlossen ist. Und es sollte normalerweise auch irgendwo ein Warnhinweis angebracht sein auf dem Terrarium selber, sei es einfach nur dieses Warndreieck, also gelbe Dreieck mit dem Ausrufezeichen oder Vorsicht, giftige Tiere. Das bietet dann immer schon mal einen Anhaltspunkt zu gucken, okay, bin ich hier in dieser Wohnung wirklich sicher oder lauern da vielleicht potenzielle Gefahren, an die ich ja so im ersten Moment gar nicht denke. Also auch Vogelspinnen oder sowas könnten da ja mitunter vorkommen. Ist sehr, sehr selten, aber ist halt auch nicht ausgeschlossen.
Gerade für uns Rettungskräfte irgendwie, ich sag mal, feine Geste, ne? Man kommt zum medizinischen Notfall, weil der Atemnot hat und dann erfahren wir irgendwie gar nicht oder viel zu spät, hey, hinter dir lebt gerade giftiger Inlandstaipan. Hallo!
Ja.
Und guck dich dann irgendwie so an, wenn ich gerade rumdrehe und irgendein Medikament aufziehen will.
Ja, und dann japsend erzählt er dir, ah ja, der hat mich gerade gebissen übrigens.
Ja, aber dann ist ja zumindest die Diagnose klar.
Aber ernsthaft, ich frage mich immer, wie kommt man darauf, jetzt zu sagen, boah, ich will eine der giftigsten Schlangen haben, hier in meinem Wohnzimmer, und dann kann ich die angucken jeden Tag. Und die könnte mich jederzeit töten. Und ich sehe sie und uns trennt nur eine Glasscheibe oder so. Wie kommt man da drauf, solche Tiere zu halten? Ich finde es krass. Das verstehe ich irgendwie nicht. Die sind so unflauschig.
Also sie sind natürlich schon sehr faszinierend für mich als Tierärztin, aber ich gebe dir vollkommen recht. Also ich finde, es gibt ganz... Ja, und es gibt so viele andere schöne Schlangen, Reptilienarten, die man problemlos halten kann, weil wir reden ja davon, ich muss dieses Tier versorgen, ich muss das Terrarium sauber machen. Also das heißt, ich habe ja auch einen regelmäßigen Umgang mit dem Tier und da muss ich natürlich selber als Halter wahnsinnig aufpassen. Also es gibt ja doch immer wieder mal einzelne Fälle, wo dann Halter gebissen werden, wo dann auch entsprechend der Rettungsdienst wieder mit involviert wird. Und dieses Risiko würde ich mir persönlich jetzt auch nicht zumuten wollen. Und gerade wenn es dann auch noch Familien sind, wo dann vielleicht kleine Kinder mitleben, ja, das muss man wollen. Also dann vielleicht doch lieber die kleine, süße, miese Katze oder das Häschen. Da geht weniger Gefahr aus. Genau.
Jetzt zum Abschluss noch mal eine kurze Geschichte meinerseits. Und zwar, Mandy, vielleicht kannst du dich erinnern, wir waren ja auch mal zusammen im Einsatz. Und da war die medizinische Versorgung, mussten wir sicherstellen von einer Patientin, aber die hatte zwei Katzen vor Ort. Ne? Das heißt, ich hatte es sehr praktisch damals, weil die Mandy war dabei. Und ja, erzähl mal, was haben wir dann gemacht? Oder worauf muss man dann generell als Einsatzkraft auch achten, wenn man auf einmal so Tiere zurücklässt?
Genau, da hängt es natürlich auch wieder sehr davon ab, was für Tiere sind es. Wir empfehlen immer, wenn wir jetzt aus amtsärztlicher Sicht, dass man auf jeden Fall Futter bereitstellt. In der Regel haben die Leute ja dann das Vogelfutter, das Katzenfutter, sonstiges. Das kann man auf jeden Fall schon mal einfach hinstellen, darauf sorgen, dass auf jeden Fall auch Wasser bereitsteht. Wenn es die Einsatzsituation zulässt und der Patient nicht hochkritisch ist, kann man versuchen, auch Nachbarn oder andere Angehörige ausfindig zu machen und die zumindest telefonisch zu informieren, dass die dann sich einfach in den nächsten Tagen kümmern. Und ansonsten, so wie in dem Fall, den du jetzt angesprochen hast, ist natürlich jeweils die entsprechende Behörde zu informieren. Das unterscheidet sich so ein bisschen von Kreis zu Kreis, ob es die Ordnungsbehörde oder das klassische Veterinäramt ist. Aber auf jeden Fall ist die Ordnungsbehörde auch immer ein guter Ansprechpartner, weil die auch die Nummern haben, um dann eben die jeweils wirklich zuständige Behörde zu informieren. Aber in der Regel, wenn ich als Ersthelfer einfach sicherstelle, dass das Tier Futter und Wasser hat und es jetzt nicht gerade die Wohnung ist, die brennt, dann kann das Tier also auf jeden Fall in der Wohnung verbleiben und dann kann sich eben in 2 Tagen auch noch jemand drum kümmern, dass das Tier, wenn der Patient dann einfach länger im Krankenhaus bleiben muss, weiter versorgt ist.
Ja, das fand ich auch gut. Ich habe die Nacht nach dem Einsatz gut geschlafen, weil ich wusste, die zwei süßen Katzen sind gut versorgt, weil ich hatte die perfekte Ansprechpartnerin dabei.
Ja, es hat alles gut funktioniert. Also da waren wir wieder mal ein super Team.
Ja.
Also ich habe das jetzt auch für mich so ein bisschen auch wieder als Fortbildung sehr. Manche Sachen habe ich zum Beispiel auch jetzt noch nie gehört. Danke, Mandy, für deine Zeit. Ich fand es sehr lehrreich.
Ja, danke. Ich fand es auch sehr, sehr cool, mit euch hier diese Folge aufzunehmen und es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Ja, und ich hoffe, wir fahren demnächst mal wieder einen Dienst zusammen. Wird Zeit, ne?
Definitiv, ja.
Danke und tschüss.
Und wenn ihr noch offene Frage habt, gern in Instagram an FL Rescue. Wir schicken sie dann an die Mandy weiter.
Natürlich. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns schon beim nächsten Mal. Schaltet wieder ein
bei Notzahn Unplugged.
Bis dann.
Tschüss.